Sie sind Professorin der Philosophie, Sie leiten das Einstein-Forum in Potsdam, leben seit langem in Berlin, sind Amerikanerin. Susan Neiman, Sie haben dieses Jahr ein Buch vorgelegt, das im Titel die Frage stellt, warum erwachsen werden? Und im Untertitel heißt es, eine philosophische Ermutigung. Das klingt merkwürdig, so als hätten wir die Wahl, das Erwachsenwerden auch bleiben zu lassen. Was macht das Erwachsenwerden so schwierig?
Alles. Wir haben natürlich kein Wahl, nicht biologisch älter zu werden. Aber die Entscheidung, erwachsen zu werden, mündig zu werden im kantischen Sinn, müssen wir täglich oder wenigstens wochentlich machen. Wir haben einen sehr widersprüchlichen Begriff vom Erwachsenwerden. Einerseits fordern wir von jungen Menschen, dass sie erwachsen werden, wo das viel zu oft heißt, sich einzufügen in einem System, wo sie einen ordentlichen Beruf lernen, wo sie schon mit 25 an die Rente denken, womöglich Eigentumswohnung oder Haus anzahlen. Das fordern wir. Gleichzeitig ist das schönste Kompliment, was wir jemals hören, du siehst aber jünger aus. Oder wenn wir jemand loben möchten für seine Lebensfreude oder Weltoffenheit, sagen wir, er ist aber doch jung geblieben oder jung im Herzen. Das heißt, wir haben kein erstrebenswerter Begriff vom Erwachsenwerden und das schadet nicht nur uns, die älter sind, wo man die Vorstellung hat, ja eigentlich hört das Leben mehr oder weniger auf mit 40, passiert einem nichts mehr. Aber es schadet umso mehr die Jüngere, weil sie keine erstrebenswerter Vorbilder haben. Und die Erwachsenen, die sie sehen, sehnen sich alle danach, doch jünger zu werden. Also wir schaden beide Gruppen mit unseren Annahmen. Und das ist keine psychologischen Ratgeber. Das ist ein Buch, aber sowohl für jüngere wie für ältere Menschen, die die philosophische Annahmen in Frage stellen möchten, mit dem wir alle erwachsen werden oder nicht.
Sie haben eben schon Kant erwähnt, diesen berühmten Satz von Immanuel Kant. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und ich finde interessant daran, dass selbstverschuldet.
Sicherlich. Und was er dabei meint, ist, dass wir sowohl faul und feig sind und es ist bequemer, andere für uns denken zu lassen, als selbst zu denken. Das wissen alle Deutsche bestimmte Altersgruppen. Die kennen diesen Satz von Selbstverschuldung. Was erstaunlich ist, gleich ein Satz weiter sagt er, diese Unmündigkeit ist nicht nur selbstverschuldet. Der Staat hat ein Interesse daran, dass wir nicht mündig werden. Und alle haben diesen selbstverschuldeten Unmündigkeit im Kopf, was mehr oder weniger eine neoliberale Weltansicht birgt. Eigentlich gibt es keine Probleme in der Gesellschaft. Du bist dran schuld, wenn du nicht aufgeklärt und frei und mündig bist. Und du musst nur ein bisschen an dich arbeiten und dann wird alles okay. Und Kant geht viel, viel tiefer. Das ist auch ein gesellschaftskritischer Aufsatz, was leider vergessen wird.
Die Gesellschaft heute, in der wir heute leben, die beschreiben Sie in Ihrem Buch ja als infantil. Wem nützt es denn, wenn die Bürger einer Gesellschaft in einem Zustand der Infantilisierung verharren?
Also erstmal der Industrie, ja. Infantilisierte Menschen sind großartige Konsumenten, die sich gern mit Spielzeug ablenken lassen, anstatt sich der wichtigere Fragen zu stellen. Wir werden so abgelenkt von so vielen Fragen, welches Smartphone kaufe ich, welches Auto etc., dass wir überfordert sind mit diesen kleinen Entscheidungen und kaum merken, die wirklich wichtigen Entscheidungen, die getroffen werden, werden von anderen getroffen.
Da werden uns ja, schreiben Sie auch, Spielzeuge als Werkzeuge verkauft.
Genau.
Zum Beispiel das Smartphone.
Genau. Die werden dargestellt als Werkzeuge, ohne dass kein erwachsenes Leben möglich ist. Aber in der Tat werden die meisten solche Produkte Objekte als Spielzeuge benutzt. Die sind auch konstruiert wie Spielzeuge, die sind programmiert, kaputt zu gehen in relativ kurzer Zeit, damit man gleich einen neuen braucht und auch gleich neue Regeln lernen musste, um die überhaupt zu bedienen. Also Spielzeuge im mehrfachen Sinn.
Es gibt ein Bestreben in der Jugend, in der Kindheit, etwas, das sich gegen das Erwachsenwerden wehrt, weil es weiß, im Erwachsenenleben wirst du nicht mehr so offen sein, nicht mehr so viel riskieren können. Es gibt ja diesen Oskar Matzerath in der Blechtrommel von Günter Grass. Also Oskar beschließt mit 3 Jahren nicht weiter zu wachsen aus Protest gegen den Zustand der Gesellschaft, in die er da hineinwachsen soll.
Also ich kenne sehr viele erwachsene Menschen, die diesen Moment des Protestes aufrechterhalten haben. Man bezieht sich sehr oft auf Peter Pan, der eine universellere Figur darstellt und meint, dieses Kindsein möchte ich behalten, da ist selbst in dem Kind bleiben. Ist etwas Rebellisches drin. Vollkommen falsch, finde ich. Also ich meine, die Vorstellung, mit dem Erwachsenwerden ist im Grunde genommen alles vorbei, sind die Freiheiten der Jugend nicht mehr da, natürlich sind sie oft da. Wir trauen uns nicht, sie zu nehmen. Und ich glaube, wir idealisieren diese Zeit zwischen 20 und 30. Ich kenne niemanden, der das wirklich wiederholen möchte. Weil dieses Gefühl, es war damals alles möglich, ist eine Projektion, die nicht gefühlt wird. In der Zeit ist man sehr unsicher, hat man das Gefühl, unter Druck zu stehen, schnell alles zu entscheiden, gerade weil man das Bild hat, also die Entscheidung, die ich in den nächsten 5 Jahren treffe, Beruf oder Partner oder Lebensort, die wird mein Leben für immer fixieren und das stimmt doch nicht.
Warum ist Erwachsenwerden, also mündig werden im Sinne der Aufklärung, eher eine Frage von Mut als eine von Wissen?
Es gibt mehrere Gründe, weil es darum geht, die eigene Urteilskraft zu bilden. Und das ist keine Frage des Wissens, das ist eine Frage von Mut. Natürlich muss man etwas wissen, um richtig urteilen zu können. Aber noch viel wichtiger, finde ich, ist ein Unterschied, den ich als Hauptunterschied in der Philosophie sehe, nämlich zwischen Sein und Sollen, zwischen die Welt sehen, wie sie tatsächlich ist und die Welt sehen, wie sie sein sollte oder sein konnte. Nur Kant hält diesen Unterschied ganz fest und meinte, man muss immer beides im Auge haben und nicht eins auf der andere reduzieren. Das ist fatal. Aber beides im Auge zu behalten, ist tatsächlich schwer. Das heißt, die oft miserable Wirklichkeit ins Gesicht zu schauen, auch zu sehen, was man daran verändern möchte und zu wissen, so gelungen meine Versuche sind, ein bisschen etwas zu verändern, wird diese Kluft zwischen Sein und Sollen nie überwunden sein. Und das kann man natürlich tragisch nennen oder eben akzeptieren. Aber das Akzeptieren ist eine Frage des Mutes und nicht des Wissens. Und es ist immer einfacher zu sagen, okay, die Welt ist, wie sie ist. Dieses Sollen, das sind infantile Wünschträume.
Helmut Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt
genau,
gehen.
Genau, genau.
Oder die Sachzwänge, die alternativlose Politik von Angela Merkel.
Genau, das ist aber natürlich bequemer. Man kann sich zurücklehnen, den Kopf schütteln und man muss sich gar nicht bewegen. Wenn man diese Visionen oder diese Idealen für infantil hält, braucht man gar nichts machen.
Auf der anderen Seite nur von einem utopischen Zustand zu träumen, den einfach zu wollen, ohne die andere Seite, also das Gegebene, die Sachverhalte, das Sein auch im Auge zu behalten.
Das ist auch nicht erwachsen.
Wo sehen Sie das heute zum Beispiel?
Bei den Fundamentalisten. Und ich finde es interessant und traurig, wenn nicht zu sagen gefährlich, dass die einzige wirklich populäre Bewegung gegen den Marktfundamentalismus ist eben die Religion, die religiöse Fundamentalisten. Ich bin der Meinung, wir haben 89 überhaupt noch nicht verstanden, geschweige denn verarbeitet. Und die Idee, es gibt nichts außer Marktwirtschaft, globalen Kapitalismus, wird nur von den religiösen Fundamentalisten wirklich in Frage gestellt. Und das ist natürlich tragisch.
Wen meinen Sie jetzt mit den religiösen Fundamentalisten?
Ich meine, die in die Zeitung derzeit stehen, sind natürlich die ISIS-Menschen. Aber es gibt christliche Fundamentalisten in den USA, die leider noch die Politik schon beeinflussen. Und es gibt solche im Jüdischen, die leider auch die Politik beeinflussen. Und es gibt es sogar bei den polytheistischen Hinduisten. Also es ist schon eine Weltbewegung, weil kein Mensch sieht, wie man sonst diese, man kann schon sagen, totalitäre Marktwirtschaft entgegenkommt.
Völkische Denker oder die jetzt wieder in Mode kommenden Antiglobalisierungsrechten in ganz Europa, Front National in Frankreich zum Beispiel, das würde ich unter dem einordnen, was Sie vormoderne Nostalgie nennen. Ja, also zurück gerne. Zu einer noch nicht von der Moderne durcheinandergebrachten Welt.
Ja, was übrigens auch von Heidegger vertreten worden ist und deshalb auch verschiedene Denker beeinflussen, die meinen, die gehören gar nicht zu diesen rechten Kreisen, aber tatsächlich haben sie diese vormoderne Nostalgie auch bei Heidegger getrunken.
Und auf der anderen Seite beobachten sie auch ein postmodernes, generalisiertes Misstrauen.
Mhm. Es gibt also die Tendenz unter Intellektuellen seit allerspätestens Foucault zu der Meinung, ich habe alles durchschaut. Jeder moralische Anspruch, jeder idealistische Anspruch kann man dekonstruieren als eigentlichen Machtanspruch. Und deshalb brauchen wir das alles gar nicht ernst zu nehmen. Wir können einfach weiter entmythologisieren, dekonstruieren. Das ist die Aufgabe der Künste, der Literatur. Und natürlich ist es wichtig, eine selbstkritische Haltung zu haben. Aber diese Dekonstruktion geht so weit, dass sie überhaupt keinen Grund haben, von wo eine andere Vision ausgehen könnte.
Man könnte das ja auch als Zynismus vielleicht bezeichnen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Dann muss man sich ja nicht überlegen, was soll ich denn jetzt tun? Wie sollte ich denn handeln?
Genau. Alles Sollen wird da sowieso reduziert auf, was ich will. Wenn ich mich zurücklehnen möchte und saufen, ist es auch gut. Ist eigentlich egal, weil das Sollen verschwindet bei solcher Kritik.
Und über Ideale lacht man dann einfach?
Ja, natürlich.
Aber Sie nicht?
Nö. Nee, ich nicht. Ideale sind das, was die Welt auch verändert haben, zum Besseren. Ein paar Beispiele. Ich bin im Süden der USA groß geworden mit der Bürgerrechtsbewegung. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie die Welt sich verändert hatte. Damals durfte schwarze und weiße Kinder nicht im gleichen See baden. Das war illegal. Da haben wir uns nicht vorgestellt, dass ein afroamerikanischer Intellektueller sogar Präsident werden könnte zu unserer Lebzeit. War unvorstellbar. Nun, heute habe ich gelesen, noch ein Schwarzer von Polizeigewalt ermordet. Also ich bin ziemlich sicher, dass der Rassismus unter Obama in Teilen des Landes sogar gewachsen ist als Backlash. Die Tea Parties können es wirklich nicht leiden, dass eine schwarze Familie im Weißen Haus sitzt und so eine Musterfamilie. Also, dass man vorwärts gekommen ist anhand bestimmter Ideale, heißt nicht, dass man auch nicht Rückschläge erlebt.
Obama wurde 2008 gewählt. Sie haben die Wahlkampagne damals unterstützt, aktiv.
Ja, sehr aktiv.
Das wäre denn also für Sie auch der Beweis dafür, dass man eine Wahl auch mit Idealen gewinnen können. Also Obama ist nicht einfach gewählt worden, weil sich viele Amerikaner von ihm Vorteile versprochen hätten, vielleicht niedrigere Steuern.
Es ging überhaupt nicht um Steuern. Es ging wirklich um Idealen. Es ging auch interessanterweise, das wurde damals auch gesagt, er hat zu den Wählern gesprochen als Erwachsener. Also er versucht wirklich intelligente, erwachsene Reden zu halten. Es ging wirklich um eine erwachsene, idealistische Anspruch, der sehr, sehr bewegend war nach 8 Jahren Bush und alles sonst Mögliche. Jetzt gleich die Frage, warum ist dieser Idealismus verflossen? Was ist da passiert? Erstmal der Rassismus, aber wichtiger ist die Entdeckung, der Präsident der Vereinigten Staaten ist gar nicht so mächtig, wie wir vorgestellt haben, weil die Industrie ist da viel mächtiger. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel, weil es hat lange gedauert, bis ich das selber verstanden habe. Vor 2 Jahren gab es diese schreckliche Massaker in einer Schule in Connecticut. Und da wollte Obama wirklich die Initiative nehmen, also jetzt nicht ein Waffengesetz wie die Europäer es haben, aber man müsste irgendetwas an die Waffengesetze ändern. Und 91% der Amerikaner nach Umfragen waren dafür. Was ist passiert? Es ist nichts passiert, weil der Kongress das verweigert hatte, die Waffengesetze strenger zu machen. Wie funktioniert das? Es gibt die National Rifle Association, das sich ausgibt als eine Gemeinde von Waffenliebhabern. Aber es geht tatsächlich um die Waffenindustrie. Also die sind diejenigen, die unendlich viel Geld darin stecken. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich verzichte auf Wahlkampagnegelder von der NRA, der Waffenindustrie. Ich werde meine Freunde und andere nach kleinen Spenden bitten und damit könnte ich in den Kongress kommen vielleicht, weil ich weiß, es gibt eine Menge von nicht reichen Leuten, die das tatsächlich unterstützen würde. Dann kommt die NRA und sagt, gar nicht genug, dass sie auf unsere Spenden verzichten. Wir finden jemanden, der bereit ist, gegen sie aufzutreten. Und wir geben ihnen gleich 20 Millionen dafür. Und mit dieser Strategie haben sie fast den ganzen Kongress gekauft. Und die gleiche Geschichte könnte ich erzählen von der Pharmaindustrie, von der Versicherungskonzerne etc. etc. Und das heißt, dass die ökonomischen Fragen, die Gott sei Dank jetzt wirklich besprochen werden und auch weltweit, von Thomas Piketty bis zum Papst Franziskus, wird über die Macht des Kapitals sehr kritisch gesprochen. Das heißt, das sind die Fragen, die wir angehen müssen derzeit.
Wenn man von Aufklärung spricht, und Sie sind eine Verfechterin der Aufklärung, dann kommt die Rede natürlich gleich auf den Begriff der Vernunft. Mhm. Nun hat die Vernunft ja viele Kritiker. Man wirft ihr gerne vor, dass sie kein Gespür für die Nachtseiten des Menschlichen habe, für das Unerklärliche, dass sie meine, alles erklären zu können und dass sie sich die Erde mit kalter Rationalität unterwerfen wolle.
Was ich interessant finde an die Haltungen, die Sie gerade beschrieben haben und die man im 20. Jahrhundert findet bei so entgegengesetzten Denker wie Heidegger und Horkheimer Adorno, die haben fast kein Basis, keinen historischen Basis in der Wirklichkeit. Von wegen keine Geheimnisse, alles entmystifizieren. Kant spricht doch also ganz am Anfang über die Grenzen der Vernunft. Sie haben auch ausgelassen Eurozentrismus.
Auch ein Vorwurf,
ja. Ja, ja. Die Aufklärer waren die Menschen, die diesen Vorwurf des Eurozentrismus doch erfunden haben und die darauf bestanden haben, nicht nur auf andere Traditionen zu hören und davon zu lernen, sondern Europa aus der Sicht des Islams oder aus der Sicht von China zu kritisieren. Also was wirklich interessant ist Und da habe ich bis jetzt keine Antwort. Woher kommt der Vehemenz, diese Kritik, wenn sie keine historische Basis hat? Also diese Anti-Aufklärung ist entstanden zur gleichen Zeit wie die Aufklärung selbst. Und es ist eine reine Verleumdungskampagne. Von wegen kalten Ratio und Vernunftmenschen.
Also ohne Gefühl, ohne Leidenschaft.
Ja, ja. Irgendwie als ob der Held der Aufklärung so jemand wie so eine kalte Bürokrat sei und nicht Mozarts Figaro. Also die Vernunft stellt sich nicht gegen die Natur, sondern gegen die Elite, die sagt im 18. Jahrhundert, wir die Aristokraten und die Priestern, wir wissen, wo es lang geht, ihr dürft es nicht wissen. Und dann kommt jemand wie Figaro, der seine eigene, das ist natürlich instrumentelle Vernunft, aber trotzdem sehe ich da gerade ein Musterbeispiel eines aufgeklärten Helden, wo er sein Vernunft benutzen müsste, um seine Leidenschaft zu realisieren. Also es gibt natürlich Ratio, es gibt natürlich instrumentellen Vernunft. Wenn ich X möchte, muss ich dann Y und Z tun. Das ist eine Form von Vernunft. Aber viel wichtiger ist die Vernunft, die Orientierung im Denken bereitet. Das heißt, es ist die Vernunft, die Ideen vorstellt. Idealen von Gerechtigkeit, Idealen von Freiheit. Das sind diese Idealen, die uns orientieren in der Wissenschaft wie auch in der Kampf um soziale Gerechtigkeit. Und ohne solche Idealen sind wir verloren.
Frau Neimann, Ihre Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Aufklärung und Erwachsenwerden sind ja schon angelegt in Ihrem früheren Buch. In Deutschland erschien es 2010 mit dem Titel Moralische Klarheit. Warum der Titel Moralische Klarheit auf Englisch Moral Clarity?
Ich glaube, das war wirklich ein Fehler für die Deutschen, weil das Buch ist bei weitem nicht so viel besprochen worden wie das jetzige Buch, Warum erwachsen werden. Ich glaube, der Titel hat absolut abgeschreckt. Moral Clarity, eine moralische Klarheit, war ein Zitat von George W. Bush. Bush hat diesen Ausdruck benutzt, um seinen Irakkrieg zu rechtfertigen, wobei das, was er gemacht hat, war weder moralisch noch klar. Und sehr viele Leute, nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika, haben gemeint, ja, wenn Begriffe wie Moral oder Böse so missbraucht werden konnte, sollen wir auf solche Worte einfach verzichten.
Das, also wie mit der berühmten Achse des Bösen.
Genau, genau. Soll man einfach aufhören, von Gut und Böse oder Moral in der Politik zu sprechen? Ich finde das sehr gefährlich, weil tatsächlich sind moralische Worte die stärksten Werkzeuge, die wir haben in der Sprache. Und wenn reflektierte Menschen darauf verzichten, werden sie weiter von Fundamentalisten aller Couleuren benutzt. Und deshalb, ich habe den Titel gesucht, um zu sagen, anstatt auf solche Begriffe zu verzichten, sollen wir sie einfach intelligenter, erwachsener benutzen, sollen wir lernen, damit umzugehen, weil Menschen wollen Moral.
Also Sie wollten die Begriffe der Moral von ihrer Besetzung durch die Konservativen befreien und sagen, reden wir wieder von Moral, reden wir von Gerechtigkeit, reden wir vom Unterschied zwischen Gut und Böse. Verschließen wir nicht die Augen davor, dass es das Böse gibt.
Genau.
Sie haben 2004, ist es in Deutsch erschienen, ein Buch geschrieben über das böse Denken, also in der gesamten Philosophiegeschichte.
Moderne Philosophiegeschichte.
In der modernen Philosophiegeschichte. Was macht zum Beispiel einen terroristischen Anschlag wie den auf die Twin Towers, 9/11? Wie kommt es dazu, dass wir da spontan sagen würden, das ist böse, im Unterschied zu einem Attentäter, der jetzt einen einzelnen Feind erschießt?
Also ist eine gute Frage und gleichzeitig eine Frage, die ich nicht mit einer Regel beantworten kann. Hm. Ich glaube, es ist viel Unheil geschehen, weil alle meinten, es muss eine Formel geben, wobei wir sagen können, das ist das Böse. Und dabei verschließen wir die Augen davor, dass es verschiedene Formen des Bösen gibt. Was ich böse an die große terroristische Attentate finde, ist, dass man eigentlich die Naturgewalt imitiert. Jede Moral setzt voraus, dass wer rechtschaffen ist, soll es gut gehen. Und wer wirklich ungerecht oder grausam ist, soll es schlecht gehen. Ja? Das ist einfach so eine absolute Grundimpuls. Es müsste einen Grund geben, warum einer leidet. Und nun wissen wir, dass es oft keinen Grund gibt. Es gibt Erdbeben, es gibt Ebola, es gibt Naturgewalt, was sowohl Schuldige wie Unschuldige gleich erfasst. Aber wir versuchen in der Zivilisation seit der Aufklärung dafür zu kompensieren. Wir versuchen, Leid zu vermindern, unschuldiges Leid. Und für die Terroristen, die jetziger, ist es absolut egal, wem sie mitnehmen. Ich kann sehr gut sagen, das, was geschehen ist und leider öfters seit diesem Attentat 2001, das ist böse. Also da kann ich sogar Bush zustimmen. Ich kann aber auch sagen, auf eine ganz andere Art und Weise war der Irakkrieg genauso böse. Das ist mit falschen Zielen, mit verlogenen Beweise, also verlogene eben nicht Beweise. Und das hat zu 100.000 von Toten geführt. Und leider sehen wir jetzt das, was wir gegen diesen Irakkrieg gewesen sind, das wir befürchtet haben. Die ISIS-Bewegung wäre ohne Bushes Irakkrieg gar nicht denkbar. Also insofern, das sind zwei ganz verschiedene Formen des Bösen. Und es wird sehr politisiert. Natürlich werden die Rechten sagen, ja, aber nur der Terrorismus ist wirklich böse. Das, was mit dem Irakkrieg geschah, war vielleicht Kollateralschaden, aber mit guten Absichten formuliert. Die Absichten waren übrigens gar nicht gut, aber deshalb finde ich es ganz falsch, nach einem Rezept zu suchen, was das Böse definiert. Es geht darum, dass man Fallbeispiele nimmt und die genau beobachtet und genau analysiert. Das habe ich auch versucht, sowohl in das Buch über das Böse, aber auch in moralischen Klarheit.
Und es gibt eine wichtige Grenze, einen wichtigen Unterschied zwischen dem Bösen, einer bösen Handlung und dass man dann von bösen Menschen spricht.
Es gibt leider wirklich Menschen, die Lust auf Grausamkeit haben. Sozialpsychologen haben sie auf 2% der Bevölkerung festgestellt. Da kann ich nicht sagen, ob das richtig ist oder falsch, aber da müssen wir sagen, ein Mensch, der wirklich Spaß daran hat, Menschen auf grausame Weise zu foltern und zu töten, da würde ich schon von einem bösen Mensch sprechen. Ja? Gleichzeitig ist die Mehrheit des Bösen, was in der Welt passiert, basiert nicht auf Lust oder Freude von solchen Menschen, sondern auf das, was die Arendt als Gedankenlosigkeit.
Hannah Arendt.
Ja, genau, Gedankenlosigkeit festgestellt hat. Nun wissen wir seit dem hervorragenden Buch von Bettine Stangnet, Eichmann vor Jerusalem.
Also über den Eichmann-Prozess.
Ne? Genau, wo sie einfach Dokumente untersucht hatte, die gar nicht zugänglich waren zu Arendt-Zeiten, wissen wir, dass es Eichmann tatsächlich nicht traf. Also er war alles anders als gedankenlos. Der hat sich in Argentinien sehr komplizierte Gedanken gemacht. Man will ihn kein großer Denker nennen. Aber der Mensch hat nicht nur instrumentell vernünftig gedacht, sondern...
Also er war nicht das banale kleine Rädchen im großen NS-Getriebe, nee. Als den ihn Hannah Arendt erlebt hat.
Ja, nicht nur Arendt übrigens. Alle, die ihn dort erlebt haben, haben ihn so erlebt. Und das war alles ein Spiel, um sich das Leben zu retten. Also tatsächlich hat er sich sehr bewusst darüber gefreut, was er gemacht hat. Und hat auch in Argentinien gesagt, er bedauert nur, dass er nicht die gesamte jüdische Europa umgebracht hätte. Ja?
Aber dennoch würden Sie sagen, hat es Bestand, dass Hannah Arendt von der Banalität des Bösen spricht. Sie sagt ja auch irgendwo, das Böse ist nie radikal. Sie sagt, das Böse hat nichts in die Tiefe Gehendes.
Also ich würde das immer dort streichen, aber wir konzentrieren uns allzu gern auf die Fälle, wo man was richtig Böses identifizieren kann und denken viel zu wenig darüber nach, was für Böses geschieht, indem wir nicht darüber nachdenken. Und ich freue mich, dass jetzt nach dem Tragödie im Mittelmeer, dass doch in Europa wirklich gedacht wird, was können wir jetzt wirklich machen? Das können wir nicht erlauben, dass es immer wieder passiert. Also nur ein Beispiel zu nennen.
Mit der Philosophin Susan Neiman unterhalte ich mich in diesem SWR 2 Zeitgenossengespräch. Frau Neiman, Sie haben das schon erwähnt vorhin, mit der Bürgerrechtsbewegung und den Protesten gegen den Vietnamkrieg sind Sie aufgewachsen. Sie wurden 1955 in Atlanta geboren, in einer jüdischen Familie. Ihre Mutter war selbst aktiv in der Bürgerrechtsbewegung. War das auch ein Vorbild für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wichtig an dieser Erfahrung war, glaube ich, meine Mutter war keine Intellektuelle. Insofern war sie kein Vorbild. Aber die Tatsache, dass die Bürgerrechtsbewegung wirklich die Welt geändert hatte, nicht nur die Martin Luther Kings oder große Helden, sondern einfach mutige, anständige Menschen, die gesagt haben, so geht es nicht. Diese Kraft von solchen Menschen wie meine Mutter zusammen mit vielen anderen war schon ganz wichtig für die Glaube, die mich also immer noch leitet. Wir sind nicht machtlos. Und Ideale haben auch Kraft. Wenn man sie artikulieren kann und genug Leute davon überzeugen kann, kann man die Welt wirklich Kraft, diese Idealen verändern.
Welche Rolle spielt in Ihrer Familie die Religion, also die jüdische Religion?
Wir waren liberal, das hieß, wie gesagt, meine Eltern waren keine Intellektuellen, also haben wir das nicht ausgelegt bekommen. Aber wir feierten die Feiertage, zum Beispiel die jüdischen Feiertage. Wir gingen auch einmal die Woche in der Synagoge. Wir hielten aber nicht die Essensgesetze. Uns wurde gesagt, das waren alle altmodische Vernunftgesetze.
Vernunftgesetze?
Ja, zum Beispiel. Stimmt überhaupt nicht, ja. Aber dieses Beispiel war im liberalen Judentum weit verbreitet, dass Schweinefleisch früher sehr gefährlich war, wenn man es nicht richtig vorbereitet hat. Oder das Mischen von Milchprodukte und Fleischprodukte auch zu Krankheiten führen kann. Also die Juden waren damals klüger als die anderen und haben deshalb diese Speisen verboten. Aber wir wissen es jetzt besser und wir können besser damit umgehen. Und deshalb brauchen wir die Gesetze nicht zu folgen. Das stimmt überhaupt nicht, natürlich. Die Speisegesetze haben eine ganz komplizierte Rechtfertigung, aber so habe ich das gelernt. Und dann eben mit dieser leider viel zu wenig beachtete Grundsatz, wir waren Sklaven in Ägypten. Ich meine, das sagt man jedes Jahr beim Pessachfeier und es ist ganz wichtig, dass man sagt wir und nicht sie. Wir waren ein unterdrücktes Volk und deshalb sollen wir uns mit anderen unterdrückten Völkern solidarisieren. Das habe ich auch gelernt als Grundprinzip des Judentums. Ich könnte mir wünschen, dass das weiter verbreitet wäre, aber das hat natürlich bei mir eine Rolle gespielt.
Sie sind eine Verfechterin der Aufklärung. Aufklärung und Religion schließt sich nicht aus, aber es gibt natürlich eine Reibungsfläche, weil die Aufklärer sind erstmal in ihrer historischen Situation vor allem gegen die Herrschaft der Kirche angegangen. Gibt es eine Schnittmenge zwischen Aufklärung und Vernunft einerseits und der jüdischen Tradition andererseits.
Auf jeden Fall. Und es ist gar kein Zufall zum Beispiel, dass Kants Philosophie vor allem von den deutschen Antisemiten als zu jüdisch gesehen wurde. Und viele seiner ersten Anhänger und auch spätere Anhänger, Hermann Cohen, Ernst Cassirer, waren Juden. Es gibt aber, und das möchte ich betonen, die stärkste moralische Führungskraft auf der Welt derzeit sitzt im Vatikan. Also mit dieser Meinung, Aufklärung und Religion sind befeindet, bin ich überhaupt nicht einverstanden. Und ich habe ein Kapitel darüber geschrieben, auch in dem Buch Moralische Klarheit. Die Aufklärer waren gegen die Dogmen, natürlich auch gegen die politische Herrschaft der Kirchen. Aber nur die wenigsten waren wirklich Atheisten. Und alle haben gesehen, es gibt eine Rolle für Ehrfürcht. Der Mensch braucht und spürt auch in bestimmten Situationen Ehrfürcht. Und es ist wichtig. Man kann es auch Transzendenz nennen, wenn man sehr, sehr vorsichtig damit umgeht. Die wichtigste Aufklärer, selbst Voltaire, der alte Spotter, könnte auf die Knie gehen, wenn er in den Alpen stand. Die Aufklärung wollte das Individuum stärken, der Mensch zum Selbstdenken fordern, um die Obrigkeit in Frage zu stellen, etc., etc., individuelle Freiheit. Aber es muss auch anerkannt werden, der Mensch ist nicht alles. Wer auch immer die Welt geschaffen hatte, ich war es nicht. Und ich muss auch meine Grenzen erkennen und wissen, dass es etwas gibt, was über meine eigenen Kräfte geht. Und das haben die ersten Aufklärer schon gesehen.
In Ihrem Buch Moralische Klarheit sprechen Sie auch von einem Helden, nämlich Bob Moses, auf den möchte ich noch mal kurz eingehen. Den hat ja auch Obama als sein Vorbild irgendwann zitiert. Nun war Bob Moses ein Aktivist der Bürgerrechtsbewegung in den Südstaaten, im wirklich tiefen Süden. Er hat dafür gekämpft, dass sich die Schwarzen, sagte man damals, heute sagt man Afroamerikaner, auch in die Wählerverzeichnisse eintragen konnten, um wählen zu können. Was mich jetzt interessiert an diesem Bob Moses, wie Sie ihn uns schildern, er war ein Held der Vernunft. Er bestand auf einer universellen Moral, die für Schwarze wie auch Weiße gültig ist. Und er ist damit ja dann im weiteren Verlauf ins Hintertreffen geraten. Es haben sich mehr diejenigen Leute durchgesetzt, die auf Identitätspolitik und Kulturalismus gesetzt haben.
Ja. Vollkommen richtig, und ich halte es für eine der fatalsten Wendungen der Linken, jedenfalls in den USA. Diese Wende von universeller Gerechtigkeit zu mein Stamm soll genau das kriegen, was dein Stamm hat. Und Moses hat in erster Linie verloren. Der Tendenz ging dann Mitte der 60er Jahre in eine andere Richtung. Und er ist dann nach Tansania gegangen und hat als Mathelehrer gearbeitet. Nach Tansania gegangen, weil die Regierung wollte ihm auch wegen seiner Aktivität schnell ins Militär einziehen. Und der ist einer von den vielen Männern damals, die gegangen sind, um den Vietnamkrieg zu vermeiden. Er hat dort 10 Jahre gelebt, 4 Kinder gehabt und Mathematik gelehrt. Er war eigentlich Philosoph. Ich habe ihn sehr kurz kennengelernt, weil er auch angefangen hat zu promovieren in der Philosophie der Mathematik. Dann gab es eine Amnestie unter Carter, kam zurück, und dann war es der Fall, dass er gemerkt hatte, seine älteste Tochter machte keine wirklichen Fortschritte in der Mathematik, und er ist zu der Schule gegangen und hat angeboten, also einen neuen Mathekurs zu entwickeln. Daraus ist ein sehr große, eine Stiftung gegangen, die Mathematik vor allem für schwarze oder latine Kinder, der meinte, in der Jetztzeit ist die Fähigkeit, Mathematik zu verstehen, genauso wichtig wie die Fähigkeit, überhaupt zu lesen, was damals natürlich im Anfang der Bürgerrechtsbewegung auch ein Problem war. Also da hat eine bestimmte Kampf verloren, aber als erwachsener Mensch ist er dann in eine andere Richtung gegangen, in viele Umfragen Umwege gegangen und doch bewegt er noch etwas, obwohl er mittlerweile musste Mitte 70 sein.
Ein Beispiel auch dafür, dass Erwachsenwerden nicht heißen sollte, dass man seine Ideale verliert und dass man sich zur Ruhe setzt. Ganz im Gegenteil.
Genau.
Nach Ihrer Promotion 1986, Sie haben also bei John Rawls studiert in den USA, vielleicht der einflussreichste amerikanische Philosoph der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nach Ihrer Promotion gingen Sie erstmal nach Berlin an die Freie Universität für einige Jahre. Dann waren Sie von 89 bis 96 Professorin in Yale, anschließend bis 2000 in Israel an der Universität von Tel Aviv. Sind dann aber wieder zurückgekommen nach Berlin, um hier in Berlin dann die Leitung des Einstein-Forums zu übernehmen. Zunächst mal die Frage, warum sind Sie denn zurückgekommen? Warum sind Sie nicht in Israel geblieben?
Ich müsste erst mal die Chronologie ein bisschen korrigieren. Ich bin 82 nach Berlin gekommen. Mhm. Also das heißt, die Promotion habe ich zwar 86 fertig geschrieben, aber das waren fast 7 Jahre in Berlin. Und ich fand Berlin damals die philosophisch aufregendste Stadt der Welt aus zwei Gründen. Damals war es geteilt natürlich. Und um Deutsch zu lernen, würde ich sehr oft zum Beispiel die Nachrichten auf beide Seiten zuhören. Und da sieht man einfach, es war der gleiche Tag, zwei völlig unterschiedliche, entgegengesetzte Weltanschauungen. Das war faszinierend. Der andere Punkt war die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung und diese Beschäftigung mit dem Bösen, die ich einfach viel spannender und relevanter fand als die Frage, kann man noch nach Wittgenstein Philosophie treiben, was die Hauptfrage war an Harvard University, wo ich studiert habe. Also Berlin hat mich immer gehalten. Ich halte es für eine Stadt, wo man wirklich freier leben kann als in irgendeiner Stadt, die ich kenne. Und das hat mich dann natürlich auch im Jahr 2000 angezogen, zusammen mit der Tatsache, dass das Einstein-Forum wirklich eine sehr einmalige Möglichkeit angeboten hatte. Das heißt, wirklich hochwertige internationale Denken zu betreiben und von internationalen Denkern umgeben zu sein, aber nicht im Elfenbeinturm zu verschwinden. Und das ist leider das Schicksal von vielen Professoren, diese Möglichkeit, nicht nur interdisziplinär zu agieren, sondern also zwischen Politik, Kultur und Wissenschaft zu agieren und auch zu lernen, war für mich ziemlich entscheidend. Die Berliner haben erkannt, dass die wirklich Fehler gemacht haben in der Geschichte. Und deshalb ist Berlin ein Ort, wo man wirklich interessiert ist zu hören, was vom Ausland kommt. Man sieht das jetzt in der Debatte über den Aufbau des Schlosses.
Also das Humboldt-Forum.
Ja, genau, genau. Mhm. Das ist sowas von typisch berlinerisch. Wir machen den Mittelpunkt von Berlin, diese außereuropäische Kultur, Museum und Geschichte und Forum. Das heißt, man ist tatsächlich interessiert. Das kann man leider nicht von Paris oder Tel Aviv oder London sagen, dass man wirklich offen für andere Stimmen ist. Also das macht es für mich einfach, dort zu leben. Das heißt auch, dass ich von dem kulturellen Reichtum Berlins profitiere, dass ich dann sehr gern eine Musik- oder Tanzgruppe aus, ich weiß nicht wo, erleben kann oder einen Film aus Senegal oder Iran. Das ist wirklich sehr weltoffen ist und das genieße ich.
Sie sind ja selbst sehr kritisch, auch Ihren Landsleuten gegenüber und vor allem denen, die Sie regieren. Was können die Deutschen aber auch von den USA, von der Mentalität, von der politischen Mentalität der Amerikaner lernen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist kompliziert. Mir ist jetzt bewusst, dass noch ein schwarzer Mann von 6 weißen Polizisten ermordet worden ist. Und da von gelungener Integration zu sprechen, wäre viel zu einfach. Das würde an Verrat grenzen. Dennoch ist etwas in amerikanischem Bewusstsein gelungen, was in Deutschland noch nicht der Fall ist. Dass man tatsächlich jedenfalls im Gründungsmythos und auch in der Praxis viele, die links stehen, jedenfalls Mitte links, dass man Immigranten als Reichtum und nicht als Problem sehen und dass man auch Vielfalt, jedenfalls offiziell, als Reichtum sieht und nicht als etwas, wovor man Angst haben müsste. Das könnte man lernen. Was die Deutschen auch lernen könnten, ist, die Hierarchien abzubauen. Ich finde, es kommt ja oft in Diskussionen über Universitäts- oder Bildungsreform. Also was machen die große Elite, Universitäten in Amerika besser als wir? Und ich antworte immer, natürlich haben sie mehr Geld, aber darum geht es nicht. Die haben einen demokratischeren Geist. Man will an eine Elite-Universität gehen, um von anderen zu lernen. Das heißt, die Professoren wollen dahin gehen, um von den Studenten und von den Kollegen zu lernen. Und mit dieser absurde Titel, Fetischismus, also da lachen wir nur darüber. Es gibt demokratischere Institutionen in Europa oder in Deutschland, aber es gibt demokratischere Instinkte in Amerika und ich würde es gern sehen, wenn sie zusammenkommen könnten.